schmeiß sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Mit zu viel Klopapier an der Kasse geflunkert. Jetzt nimm mal Fuß vom Gas und lass die Nudeln stehen. Die Welt, die alte Asi-Bitch, wird sich schon weiter drehen. Du machst mal halblang heute, du sprengst heute die Kette. Baby, komm zurück ins Bett, lass uns gemeinsam Omas retten. Komm, mach mal Stecker raus, fest und flauschig time. Wir waschen dir die Hand und schließen dich zu Hause ein.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Komm, mach sie an, Baby.
Fest und flauschig geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Komm, mach sie an.
Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Deine Bluetooth-Box.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Ja. Yeah. Macht sie mal an die Bluetooth-Box. Wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr sie aber schon angemacht. Also eigentlich unlogisch.
Und jetzt kommt Akku alle. Nicht aufgeladen über Nacht.
Und dann muss man wieder dieses eine kleine Mini-USB-Kabel holen. Was ist das einzige Kabel, was man hat im Haus? Weil normalerweise gibt's nur ein einziges Gerät, was man noch aufladen muss mit Mini-USB. Das ist nämlich die Bluetooth-Box. Dann weiß man nicht, wo das ist. Und dann stehst du da.
Und dann ist man genervt. Und dann hört man über das Handy. Und dann ist es nur halb so gut. Nehmt euch die Zeit, jetzt auf Pause drücken. Holt nochmal das Kabel. Durchsucht die ganze Wohnung. So wie ich heute Morgen meine Wohnung aufgeräumt habe.
Du hast heute Morgen deine Wohnung aufgeräumt?
Ich habe Frühjahrsputz gemacht. Grüß dich erstmal ganz liebe
Grüße. Du siehst auch aufgeräumt aus im Gesicht. Hinter dir ist wieder dieser Sternenhimmel, den du da eingeschaltet hast mit dieser lustigen Einschlaflampe.
Ja, ich bin früh aufgestanden und habe gedacht, heute wird die Wohnung sauber gemacht. Ich habe den Müll weggebracht, ich habe durchgefeudelt, ich habe alles gemacht. Und gegen 11.30 Uhr, Jan, und jetzt, das war wirklich das Allerschlimmste, habe ich mich bei folgendem Gedanken ertappt. Ich wisch die Ablage von der Küche ab und mein Blick fällt auf die Kaffeemaschine und ich denke zu mir selber, jetzt wische ich hier noch, dann mache ich mir einen schönen Kaffee und setze mich erstmal hin. Und da habe ich gedacht, oh Gott, hast du das gerade wirklich selber gedacht?
Das hast du mit deiner Stimme in deinem Kopf, mit der du sonst deine Songtexte denkst, hast du diesen Satz gedacht?
Jetzt machst du erstmal einen Kaffee und dann setzt dich mal schön kurz 20 Minuten hin. Wie meine Oma früher, die den ganzen Tag im Kittel die Wohnung sauber gemacht hat und das auch gemacht hat mit dem Kaffee. Aber normalerweise war das bei mir immer so, bis vor kurzer Zeit. Aufräumen hat einen ganzen Tag gedauert. Zwischendurch finde ich ein Buch, dann lese ich da eine Dreiviertelstunde drin. Dann will ich auch mal ganz kurz wieder Gitarre spielen. Dann muss ich jetzt wieder Wäsche machen, dann ruft aber jemand an, dann wird erstmal eine halbe Stunde auf dem Sofa telefoniert. Ach ja, ich wollte ja aufräumen. Und dann geht's wieder weiter. Und das zieht sich den ganzen Tag und abends ist man gefrustet, weil man nichts richtig davon geschafft hat. Aber jetzt habe ich was geschafft, aber habe mich bei dem wirklich fiesen Gedanken ertappt. Gleich machst du dir einen Kaffee und setz dich erstmal.
Das ist noch nicht so schlimm, weil das ist erst die Vorstufe. Richtig schlimm ist, wenn du diesen Gedanken dann auch aussprichst in Gegenwart von Leuten. Und die Endstufe ist, wenn du diesen Gedanken aussprichst, auch wenn niemand da ist.
So, jetzt setze ich mich gleich mal schön hin mit einem schönen Kaffee.
Das sind so alt Männer, oder auch wenn man aufsteht und vorher so macht und dann ja, so kurz
das mache ich schon seit Mitte 20. Das fing so an mit ironisch Geräusche machen und irgendwann hat mein Körper gemerkt, er braucht das Geräusch auch unironisch. Und jetzt mache ich immer beim Aufstehen und beim Hinsetzen. Es ist heute übrigens der 21. März 2021 und wir haben diese Woche viele Instagram-Nachrichten bekommen. Übrigens, das Intro heute war von zwei jungen Talenten namens Oliver und Jan. Die machen auch einen Podcast machen und das haben wir heute selbst uns zugeschickt. Finde ich super, war ganz lieb und nett, ganz liebe Grüße.
Beide haben so? Uns beide geschrieben, beide ein bisschen verwackelt auf den Beinen. Wir wollen das nicht vorlesen, unangenehm, aber vielen Dank für dieses Intro.
Genau, und viele Leute haben mir zumindest geschrieben in diesem Jahr, die erinnern sich daran, dass vor einem Jahr die Pandemie so richtig losging mit unserem ersten Hardcore-Lockdown, der Edel-Lockdown, wo wir alle noch, wo ich mein Handy einfach 80 Mal desinfiziert habe und gedacht habe.
Ja, wo ich mit Handschuhen und Gesicht, also in Klopapier eingewickelt, nur noch rausgegangen bin. Ja.
Genau, und jetzt sind wir also routiniert vom dritten Lockdown und irgendwie schon die Handynummer von Karl Lauterbach auf Kurzwahlspeicher 1, falls man mal was nachfragen muss.
Beim ersten Lockdown bin ich noch im Auto rumgefahren und geguckt, ob Leute auf der Straße sind.
Und dann hast du die weggehupt oder was?
Nee, und dann um dann auch mit dem Kopf zu schütteln und zu sagen, gibt's auch nicht. Das
würde ich mir wünschen, dass diese Disziplin immer noch herrscht. Ich habe mir jetzt einfach zwei Flugzeuge nach Mallorca gebucht. Einfach zwei ganze Flugzeuge.
Für dich alleine.
Für mich allein.
Fliegst nicht, lässt nur die Maschinen fliegen.
Nee, ich weiß noch nicht. Mal gucken, vielleicht nehme ich einen Freund mit. Jeder kriegt ein eigenes Flugzeug und machen wir Spaß, wer als erster auf Mallorca ist. Und
ja. ich hätte mega Bock auf Mallorca oder irgendwo.
Ich hätte auch mega Bock, aber habe ich das bei Twitter gelesen? Ja, komm, ich glaube von Dax Werner, der hat's geschrieben, weil wenn ich hier schon jemanden zitiere, einen guten Spruch zitiere, dann will ich es auch korrekt machen. Pass auf, fand ich einen sehr schönen Gedanken. Komm schon. Seien Sie dabei, wie Jan Böhmermann bei Twitter scrollt.
Kann ich eine kurze Zwischenfrage stellen?
Ich hab's. Jedenfalls schön zu sehen, dass wir es mit monatelangem Verzicht nun einigen Hunderten ermöglichen, nach Mallorca zu fliegen. Es war also alles nicht umsonst. Ja.
Sehr schön. Finde ich, kann man wirklich sagen. Da hat sich wirklich die Bundesregierung aufgespart. Wir haben uns aufgespart für ein paar wenige, die sich jetzt eine gute Zeit machen wahrscheinlich.
Ich kann das total verstehen. Leute in meinem privaten Umfeld halten es nicht mehr aus, nicht raus zu können. Und man muss wirklich sagen, diese Beschränkung, man muss ja nicht irgendwie nach Mallorca fliegen. Alleine, dass man nicht einfach mal so mit dem Auto nach Mönchengladbach guten Gewissens fahren kann.
Absolut richtig. Also alleine rumzufahren innerhalb Deutschlands und sich ein bisschen Städte anzugucken oder da mal ein gutes Gefühl zu haben. Es soll ja Ende Mai vielleicht für mich 3 Konzerte geben, wo ich mit der Band unterwegs bin, wenn das irgendwie hinhauen sollte. Aber das ist spannend.
Singer-Songwriter-mäßig oder hast du jetzt irgendwie eine Big Band?
Nee, mit der Band. Nee, mit meiner Band und das ist aber alles mit, also noch sieht's ganz gut aus, die sind ja alle, das ist alles mit Corona-Auflagen bedacht und ich, in Bremen unter anderem.
Nee, wo denn da?
Wäre in Bremen, warte mal, müsste ich jetzt
Club 100, mal, ist das der Club 100, weil die,
Warte mal, müsste ich mal gucken, müsste ich jetzt, gehe ich bei Mails rein, bei Spürer. Seien
Sie dabei, wie Jan, Timeline scrollt und Olli in seine E-Mails geht.
Erste Konzert, Sommer 2021, Update, 27.05. Bremen im Club 100.
Sag ich doch Club 100. Das ist, glaube ich, so eine Streaming-Geschichte. Da muss nicht zwangsläufig unbedingt Live-Publikum da vor Ort
sein. Richtig, genau. Das ist eine Streaming-Geschichte. Ist mir scheißegal, überhaupt nach Bremen zu fahren und da vor der Kamera zu spielen. Inzwischen bin ich auch bereit. Vor einem Jahr war ich noch mega eitel und habe gesagt, ich spiele niemals hier vor Autos, würde ich auch immer noch nicht machen wollen. Aber jetzt so Streaming-Sachen, Hauptsache raus, ein bisschen Musik machen, Gefühl haben, dass man irgendwie ja wieder das Leben in den Körper kommt, würde ich ganz gut finden. Ja, muss man gucken. Zweite Konzert wäre in Bonn im Kulturgarten, ist wahrscheinlich so eine ähnliche Geschichte mit Streaming. Und am Samstag, 29.05. wäre ich in Dortmund im Juicy Beats Park Sessions Juicy Beats Park Sessions im Westfalenpark. Ja. Wahrscheinlich alles drei Streaming-Geschichten. Ich bin zu allem bereit. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Ich werde bestimmt noch was dazu sagen.
Wie wir im letzten, im letzten Lockdown war das wirklich so, als Helge Schneider dann kam und ich trete hier nur vor Leuten auf. Und wie wir uns alle noch so innerlich gewehrt haben.
Und drei Wochen später hat er hier gespielt, Wuhlheide.
Ernsthaft?
Ja, der hat oder hier im Ding, im anderen großen Ding, im Waldbühne hat er gespielt, glaube ich.
Ach so, vor Leuten oder mit Streaming?
Vor Leuten, da war, es gab doch im Sommer so ein bisschen so mit so ein paar Möglichkeiten.
Wo wir uns die Pest geholt haben, die dann im Herbst zur zweiten Welle führte und die dann zur dritten Welle führte, die wir jetzt haben.
Wir hatten ja schon, das ist ja das Perverse, das habe ich auch durch Dr. Drosten nochmal erfahren, im letzten Sommer einen Inzidentwert von 2,5 oder so, also wirklich komplett niedrig. Und da sieht man mal, sah alles mega geil aus, hat nichts gebracht. Das ist das Problem.
Ja, aber auch weil dann diese komische Lockerungsdiskussion kam und dann irgendwie so viele. Ich habe auch das Gefühl, bei den ganzen Ministerpräsidenten, die verkacken irgendwelche Ministerpräsidentenkonferenzen und eine Woche später sagen sie, ja, hätten wir das mal besser so entschieden, machen einen auf harten Macker. Und ich denke immer, ey, Alter, du hättest das doch letzte Woche einfach mal entscheiden können. Du bist doch Ministerpräsident. Was tust du denn jetzt so, als wäre das irgendwie eine Sache, wo du keine Macht zu hast? Wir haben uns letztes Jahr vorgenommen, solche Gespräche wollen wir nicht führen. Lass uns die gar nicht erst anfangen. Lass uns über positive Dinge reden.
Aber es gibt so viel. Also es ist wirklich ein absoluter Abfuck gerade. Das kann man ja ganz deutlich mal sagen, auch wenn wir wenig darüber reden wollen, weil das genug andere Menschen machen und jeder sowieso schon erbost ist und wir eigentlich die Leute 2 Stunden oder 1,5 Stunden mal kurz ablenken wollen. Reden wir nicht so viel drüber. Trotzdem wollte ich dich fragen, es gibt ja Querdenker. Gibt es eigentlich auch Querdenker? Also queere Menschen, Menschen, die trotzdem gegen die Maßnahmen sind, also queer, nicht queer, sondern Queerdenker, die queer sind, aber trotzdem auf der Seite sind
auf
der
jeden Fall alle Queerdenker, die sich dafür interessieren, die lesen den Nollendorf-Blog oder die lesen queer.de und dann wirst du da automatisch zum Queerdenker und verstehst so ein bisschen was. Wenn du selbst nicht queer bist, vielleicht hast du Bock drauf, vielleicht bist du spät berufen, möchtest du mal irgendwie in der neuen Community mitmachen.
So wie wir.
Ja,
man muss auch spät berufen.
Ich fand mal, in irgendeinem Interview hat Angela Merkel mal die Frage gestellt bekommen von irgendeiner aufgeweckten, ich glaube es war eine Autorin, können Sie sich vorstellen, sich nochmal zu verlieben? Und das finde ich eine total geile Frage, einer Frau zu stellen, so einer 59-jährigen Frau oder einem 59-jährigen Mann, der mitten quasi in der Blüte seines Berufslebens steht, weil das ist wirklich gar nicht so einfach. Stell dir mal vor, du bist Bundeskanzler oder irgendwie Vorstandsvorsitzender, da stellt dir jemand diese Frage. Und ich glaube, diese Frage kann man genauso wenig beantworten wie, können Sie sich vorstellen, eines Tages nochmal irgendwie mal Dinge auszuprobieren, von denen Sie eventuell noch, also wo Sie wirklich nochmal was Neues ausprobieren. Man sollte das nie mit Nein beantworten, glaube ich. Selbst wenn man ganz sicher ist, dass man Nein sagt eigentlich.
Ich bin da auch, ich bin mir auch noch nicht sicher, was in meinem Leben noch alles passiert, was es da für Änderungen noch geben wird. Auf alle Fälle habe ich aus ziemlich sicherer Quelle gehört, dass Angela Merkel, wenn sie fertig ist mit ihrem Job als Kanzlerin, dass sie dann wieder nach Hamburg zieht. Ah. Und ich plane ja auch jetzt einen Rückzug vielleicht irgendwann wieder nach Hamburg, jetzt wo das Hausboot da steht. Mhm. Und wenn sich unsere Wege da mal treffen, irgendwo abends im Fischereihafen, und sie sitzt und dann sagt sie, Frau Merkel, ich will Sie jetzt, sagt der Kellner, dann nicht lange stören, aber da drüben am Tisch sitzt Olli Schulz, der wird gerne mal, dass Sie.
Und machst du das dann so wie Dieter Bohlen mit dir, dass du immer so eine Kollektion Sonnenbrillen im Kofferraum hast?
Nee, ich würde einen kleinen Limoncello oder wie das heißt und zum Kellner sagen, hier, schick mal rüber und sag das von
mich.
Mir.
Geht auf geht mich auf und dann mich. So rüber zwinkern. Frau Merkel, der geht auf mich.
Der ist von Herrn Schulz.
Weißt du noch diese Geschichte, wo du mal Dieter Bohlen getroffen hast und der dir irgendwie eine Sonnenbrille andrehen wollte?
Ja, ich war gerade im Podcast von Micky Beisenherz und hab da die Geschichte nochmal breit ausgetreten. Das war wirklich absurd. Ja, aber der hat er mich gekriegt, Dieter Bohlen. Und jetzt, wo er raus ist bei Deutschland sucht den DSDS, ist er eigentlich ein bisschen auch wieder freigesprochen. Weißt du, er ist jetzt freiwillig, aber ihm stehen nochmal alle Möglichkeiten offen.
Nein, der ist nicht am Ende. Der macht das schlauer als Thomas Gottschalk. Der wird nicht vor laufender Kamera verwesen. Ich glaube, der hat die Schäfchen im Trockenen. Ich glaube, der ist ein wahnsinnig solider Rechner und so ein Handwerkersohn aus Oldenburg, wo am Ende immer eine schwarze Null steht. Der kommt immer mit
auf
Plus
alle
raus.
Fälle. Ja,
und
ja.
Nino D'Angelo macht ja gerade Promo in der Bild-Zeitung für sein großes Buch, seine große Autobiografie. Erzählt eigentlich nur Gossip über Dieter Bohlen aus den 80er Jahren. Nino D'Angelo irgendwie 30 Jahre lang schwer kokainsüchtig und sich komplett in irgendwie Bedeutungslosigkeit gekokst. Und am Ende jetzt nochmal so eine Autobiografie. Und sagt über Dieter Bohlen, er hat nie eine Rechnung selbst bezahlt. Also Dieter Bohlen immer, wenn es geht, immer kurz vor der Rechnung verschwunden aus dem Restaurant. Und genau.
Aber stell ich mir der hat auch immer Autos umsonst gekriegt und alles. Der weiß einfach, der hat das alles angenommen. Und so könnten wir auch leben. Hätten wir einmal nur Ja gesagt. Aber hätten wir einmal nur die Hand aufgehalten.
Weißt du, bei mir ist es so, Ich würde einfach Ärger bekommen bei anderen. Beim ZDF kann ich nicht 1000 Werbeverträge bei Instagram haben. Und selbst wenn, und bei dir hundertprozentig, du könntest den gleichen Sack an Werbeverträgen haben, wie ich. Aber du würdest beim zweiten Mal Rabattcode würdest du dich vertippen. Und dann wird's immer so, da gibt's so mega Regeln von einem Auftrag. Ja, ey, Olli, ganz kurz. Ey, sorry nochmal. Hier ist ja, keine Ahnung, der Björn oder so. Hier ist der Björn nochmal von der Agentur. Du, Olli, du hast schon wieder den Rabattcode falsch eingegeben. Du, Olli, es wäre super schön, wenn du um 22 Uhr das posten könntest. Und dann bist du nach 3 Tagen so abgefuckt und so genervt.
So genervt. Es gab,
dass ja, du dem russischen Killerkommando
vorbeischickst. Es gab ein Jahr umsonst einen sehr, sehr guten Wagen, den ich auch sehr, sehr gut finde zu fahren, für 2 Fotos auf Instagram.
VW Polo.
Ja, ich sage jetzt nichts weiter dazu, okay. Aber ich habe nicht mal mich länger mit dem Gedanken befassen können, dass ich mich da vor so ein Auto stelle und sage, hey Leute, das bin ich und das ist mein, was auch immer. Und das meine ich jetzt nicht, um hier irgendwie vor unseren Zuhörern, damit wir so irgendwie down to earth. Ich habe diese Überwindung. Ich krieg das nicht hin. Das ist für mich unheimlich schwer. Ich glaube, dir, du hast das genauso. Es würde einen unfassbar viel Kraft abverlangen, das zu machen.
Ich weiß noch, wie enttäuscht ich als junger Mensch war, als Harald Schmidt Werbung gemacht hat und da auf einmal irgendwie aufgetaucht ist in der McDonald's EM Studio. Und irgendwie fand ich das scheiße. So, und ich hab das.
Ich fand's auch sogar scheiße, das habe ich mich nie getraut, ihm zu sagen, als Olli Dittrich damals für Mediamarkt in diese ganzen Rollen geschlüpft ist, weißt du? Fand ich auch doof. Andererseits denke ich mir dann auch so, mein Gott, was willst du machen? Irgendwann hast du Namen und so, und dann ist es auch dein gutes Recht, irgendwo davon zu profitieren, wenn du nämlich sonst nicht mehr irgendwas. Keine Ahnung. Es gibt ja auch Engelchen und Teufelchen auf meiner Seite bei. Aber ich weiß, dass mein Impuls immer zuerst ist, ich finde das doof.
Und ich kann auch verstehen, dass es da verschiedene Ansichten gibt. Also wirklich, Leute, ich finde Farid Yardim und Christian Ulm, das ist alles irgendwie cool. Cooles Zeug, das kann man schon gut
machen. Ja, außerdem machen die Werbung für Fernsehen und sind Fernsehtypen. Und wie gesagt, ich weiß auch, das gibt immer, das ist auch eine eigene Befindlichkeitssache. Und im Endeffekt soll man das, kann man auch das alles scheiße und gut finden, aber es muss jeder selbst verantworten. Und jeder, der darüber eine Meinung hat, kann die gerne haben, aber sie wird auch nichts daran ändern.
Und weißt du, aber es gibt tatsächlich, ich denke öfter darüber nach, es gibt Produkte, wo ich wirklich Werbung für machen würde, aber weil ich die wirklich gut finde. Aber dann traue ich mich nicht, das denen zu sagen. Oder die Produkte, die ich wirklich gut finde, wollen nicht, dass ich für die Werbung mache, weil das dann halt keiner mehr kauft.
Ich würde gerne mit Rolls-Royce Werbung machen, vielleicht. Also, aber genau. Ich glaube nicht, dass Rolls-Royce jetzt Interesse hat. Da würde ich auch zwei ganz ehrlich, wenn es ein Rolls-Royce wäre, ne? So ein derber, so Rolls-Royce Cabrio. Die beiden, in der Gag wäre es mir auch wert, die Insta-Stories.
Aber die Marketing-Sitzung möchte ich sehen. Ja, wir verkaufen unsere neue Serie Rolls-Royce jetzt über die Insta-Stories von Oliver Schulz. Wer ist Oliver? Who is Oliver Schulz? Yeah, he's a singer-songwriter. He has a Spotify podcast, and he wants us to give him a car, and in return he makes two Insta stories. Oh, that's a great deal. Let's do it.
let's make it. Ja, und dann habe ich gestern Abend, ich weiß nicht wieso, ich schreibe mir manchmal so kleine Sachen an mein Handy, wenn ich gestern auf YouTube noch eine alte Folge ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck geguckt. Oh. Klaus Lage und Heinz-Rudolf Kunze waren beide in der Sendung zu Gast. Und ich wollte dich einfach nur fragen, kurze, schnelle Frage, wärst du lieber mit Klaus Lage oder mit Heinz-Rudolf Kunze privat befreundet?
Mit Klaus Lage.
Wirklich?
Ja.
Warum?
Ja, erstmal, weil er in Bremen lebt, meiner Meinung nach. Das haben wir letztens schon mal diskutiert. Und ich glaube, Heinz-Rudolf Kunze ist wahnsinnig anstrengend. Leute, die Klaus...
Hör mal meine neuen Songs, du musst mal meine neuen Songs hören.
Alleine, dass du, wenn du Heinz-Rudolf Kunze heißt, dass dein Künstlername dann auch Heinz-Rudolf ist, das ist schon mal so eine Entscheidung wie Thea Dorn, die auch irgendwie anders heißt. Mein Künstlername ist nach Theodor Adorno, und zwar dann Thea Dorn. Irgendwie geile Entscheidung für so zwei Stunden. Am nächsten Morgen lässt der Weißwein dann nach. Und dann trotzdem dabei bleiben, das muss man erstmal bringen. Und bei Heinz-Rudolf Kunze ist es ähnlich. Und Klaus, ich habe noch nie schlechte Erfahrungen mit jemandem gemacht, der Klaus heißt.
Wirklich nicht.
Ich auch nicht, das stimmt.
Kennst du einen schlechten Klaus?
Ich kenne keinen schlechten Klaus. Ich kenne Klaus und Klaus.
Die sind auch absolut, finde ich.
Und selbst der Nachwuchs-Klaus, der bei Klaus und Klaus dann irgendwann gekommen ist, weil der eine Klaus dann keinen Bock mehr drauf hatte.
Sieht sympathisch aus.
Sieht zumindest sympathisch aus. Und ich weiß, dass der dicke Klaus, ich glaube, in Bad Zwischenahn lebt, ist da, glaube ich, Hotelmogul und tritt nur noch ganz selten auf. Der dicke
Klaus. Ich habe auf Facebook eine Hardcore-Fanliga, wenn es die noch gibt, die Olli Schulz Hooligan-Liga. Die gibt's ist so eine Gruppe auf Facebook. Und da habe ich als Dank einmal ein Bild von Klaus und Klaus gepostet.
um den Fans was Persönliches in die Facebook-Gruppe reinzuschreiben, oder was?
Was Persönliches von mir, genau. Ja. Das wird mal wieder Zeit, das mache ich mal wieder. Das mache ich heute nach der Sendung. Ich poste mal wieder ein Bild von Klaus und Klaus für die Leute da draußen. Jan,
ich möchte ganz kurz jemandem gratulieren. Ja? Es gibt nämlich ein tolles Ereignis, eine Sendung, die ich sehr verfolgt habe. Eine Sendung, die jungen Menschen Musik näher bringt, und zwar die Kika-Sendung Dein Song, und gewonnen hat mein lieber alter Freund Johannes Strate, der Macher von Revolverheld, und war der Songpate, und da habe ich mich einfach drüber gefreut. Herzlichen Glückwunsch.
Da haben Prominente für Kinder Lieder geschrieben, die haben die vorgetragen, und das war ein Wettbewerb.
Das ist quasi eine Castingshow, eine wirklich tolle Castingshow, moderiert von Bürger Lars Dietrich und Johanna Klum. Mit einer großen Live-Show, die wir am Freitag gewonnen hat, Johannes Strate mit seinem Patenkind. Also ganz einfach eine tolle Show. Kann man auch alles noch nachgucken, bis 2011 zurückgucken in der ZDF-Mediathek oder bei ZDF-TV. Und ich sag nur, ist eine tolle, habe ich verfolgt einfach.
Hast du da auch mitgemacht?
Ich bin Fan von Johannes Strate immer schon, und er hat gewonnen. Freue ich mich drüber. Gratulation.
Ja, auch aus meiner Richtung ganz liebe Grüße.
Warum denn? Sagt das mit so einem süffisanten
Unterton? Nein, sage ich doch gar nicht. Es ist eine gute Band. Es ist eine solide, ehrliche deutsche Rockband.
Ja, Johann, und nicht zusammengecastet, sondern das sind einfach Jungs, die haben Rock auf der Straße in der Garage gelernt und dann am Ende gedacht,
die gehen ihren Weg und die Fans gehen ihren Weg.
Ja, und die haben gesagt, wir sind eine Rockband, und dann haben sie Rockmusik gemacht und haben gesagt, nee, lass uns doch lieber eine Popband sein und Songs machen, die in die Charts gehen. Und das haben sie dann auch gemacht.
Finde ich auch gut. Ja. Dann ist mir noch eingefallen, auch kleine hier Sachen nur zwischendurch am Anfang, damit wir warm werden in der Sendung. Wir reden ja öfter über Onlyfans, und da ist mir folgender Gedanke, oder die wollte ich fragen, sind nicht die gleichen armen Teufel, die bei Onlyfans waren vor 20 Jahren in diesen ganzen Sex-Hotline bei Dr. Müller und ruf jetzt sofort an, ist das nicht eigentlich nur eine moderne neue Variante von armen, einsamen Teufeln, die jetzt auf Onlyfans, das ist nur besser verpackt, es ist nur im Internet, es wirkt fresher, aber eigentlich ist doch nichts anderes als irgendwie nur das damals auch Haus. Aber ist es nicht so wie diese Sex-Hotline eigentlich? Nur eine neue Variante davon.
Sex-Hotline, das müssen wir den jüngeren Zuhörern erklären. Das war quasi die schnelle Triebbefriedigung am Telefon. Da haben Menschen früher angerufen und wurden dann...
War ein großes Ding früher.
Das war ein großes Ding und ich kann mich ehrlich gesagt noch erinnern, dass in den Klassen 5 bis 10, dass bei uns eigentlich Sport war, dass die Jungs, die noch nicht im Stimmbruch waren, da immer als Frauen angerufen haben und sich halt von irgendwelchen perversen Typen am Volk quatschen lassen, dann auf Lautsprecher gestellt und haben alle drumherum gelacht. Das war eigentlich der Hauptgrund, weil Frauen konnten immer umsonst anrufen und...
Wir sind in der Pause von der Schule in die Telefonzelle, haben eine Morgenpost gehabt und da waren dann Kontaktanzeigen von Prostituierten oder von Bordellen und haben da angerufen und haben immer mit verstellter Stimme, ey, wir kommen gleich vorbei und hauen euch den Laden platt. Und da war da so ein Typ dran und meinte, was willst du denn, du Würstchen, dann komm doch rum. Und dann haben wir gemerkt, oh, die sind ja echt krass und haben aufgelegt.
Auch wir waren mal jung, auch wir haben mal Scheiße gemacht und aus diesem Anfang von uns ist dann dieser Podcast letztlich entstanden.
Richtig.
Ja. Ey, nee, Onlyfans und Sex-Hotlines.
Eigentlich ist es so. Du zahlst Geld dafür, dass du deinem Star oder einer erotischen Sache, die du selber nicht hast, nah sein kannst und sagst dann irgendwie, aber ja, das ist so ein bisschen. So ist sowieso so absurd. Ey, ich bin auf eine Insta-Seite gestoßen von einer Frau, die jeden Tag einfach nur ihre Oberweite postet und 500 oder 600.000 Follower hat. Und es ist nur Oberweite-Bilder. Und trotzdem schreiben so Leute drüber, you an inspiring person, thanks for everything you're doing, you're such an influence to... Also diese, das finde ich auch so. Weißt du, was ich meine? Wenn man so länger da sich so Sachen anguckt, das hat alles absurde Züge angenommen. So, thanks for the inspiration. Und das sind nur Boobs-Fotos.
Ich weiß, was du meinst. Es gibt diese Art von Kommentatoren, meistens Männer, die unter Fotos von attraktiven Frauen, die das deswegen posten, weil sie zeigen wollen, wie attraktiv sie sind oder da irgendwie Spaß dran haben, sich zu zeigen, dann immer versuchen, den richtigen Ton zu finden zwischen bei mir geht was, ich will nicht ganz zu anzüglich sein, ein bisschen clever sein, das Ganze muss aber auch in einem Kommentar öffentlich sichtbar unter einem Bild funktionieren. Das ist ein ganz eigenes Literaturgenre eigentlich.
Und es ist auch immer ein bisschen traurig. Es ist noch nicht mal, dass ich das alles so schmier, sondern oft ist es auch so wirklich so, hey, I'm looking forward for the picture tomorrow oder hey, geil, danke fürs Bild, morgen gibt's wieder was und so, das ist alles
so. Es ist eigentlich die kleinen Versionen von Leuten, die in ihrer Freizeit so Aktfotografie machen, die einfach Freundinnen und Bekannte, Nachbarinnen anquatschen, hey du, ich bin ein Hobbyfotograf, hast du nicht Bock mal irgendwie mal mir ein Fotoshooting zu machen? Und dann werden die eingeladen in so ein notdürftig mit Bettlaken und irgendwelchen Stativen eingespanntes Kellerstudio und dann werden da so, mach doch mal den Träger nochmal runter, ja super, sieht toll aus, ich mach dir auf jeden Fall Abzüge, kriegst du alles kostenlos. Und der hat halt irgendwie 5000 Dinge auf der Festplatte, wo man da irgendwie nicht genau weiß, aus welchem Winkel er da was fotografiert hat.
Ey, wie viele Angebote man selber aber auch schon bekommen hat für Fotos. Man müsste
erotische Fotos?
Nee, erotische war noch nicht dabei, aber generell. Man müsste, also es gibt so, in Berlin gibt es unfassbar viele Fotografen. Das ist, glaube ich, jeder Dritte ist Fotograf.
Man muss sich als junger Mensch mit Ambitionen irgendwann entscheiden. Karriere oder Berlin?
Das ist eine sehr gute Aussage.
Es ist einfach so.
Ja, ich habe ein paar schwierige Themen heute auch noch. Ich würde trotzdem gleich erstmal nach noch einer kurzen Feststellung, die ich mir auch notiert habe heute. Eigentlich sind nur Freund von mir ist Vater geworden.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Und ich habe die Babyfotos gesehen. Und Babyfüße, ne? Sind das Niedlichste auf der ganzen Welt.
Die sind wie aus Marzipan.
Und Babyfüße sind wirklich, diese kleinen, dicken Babyfüße sind so süß. Diese speckigen. Und jetzt habe ich eine neue philosophische Ansatz. Fuß ist ja oft ein Thema bei uns.
Ja.
Nur der Babyfuß ist süß. Und ab da wird der Fuß uninteressant. Also ich meine, eklig und nimmt bei mir, aber Babyfüße, ich weiß auch noch, als bei meiner Tochter, also diese Babyfüße, das ist wirklich süß. Es ist so hinreißend, der Mensch mit diesen kleinen Füßen, die noch nie gegangen sind. Aber ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch anfängt zu gehen, die Füße anfangen zu stinken oder auch so zu wachsen, ist der Fuß für mich
da sind einfach wir nur noch ein ganz anderer Fuß. Ich habe keine schlechten Erfahrungen mit meinen eigenen Füßen gemacht.
Wir haben beide schöne Männerfüße.
Aber du ist wirklich der Moment, wo die das erste Mal das Gewicht des Körpers tragen müssen und dann aber auch die seelische Last eines Menschen, die auch ein kleiner Mensch kann schon seelische Last haben, und da Hornhaut auf die Füße kommt, da wird der Fuß... Da kriegt der Fuß, ja, Lebenserfahrung gefalten und da ist er nicht mehr so unschuldig. Du hast recht, ja.
Hast du Hornhaut an den Unterseiten vom Fuß?
An einem Fuß ja, an einem nein, weil ich habe so unterschiedlich lange Beine, das gleiche ich dann auch mit der Hornhaut.
mit Horn. Den lässt du wachsen. Hast du schon mal Hornhaut abraspeln müssen vom Fuß?
Das erzählen wir gleich nach der ersten Musikpause hier bei Fest und Flauschig. Das ist nämlich ein Thema, wo ich weiß, dass die Leute dranbleiben. Wenn es ums Thema Hornhaut raspeln geht oder so, da können wir die Leute mit gefangen nehmen. Wir haben einen schönen, entspannten Freitagabend hier. Ich habe leider kein Bier mehr.
Ich habe Rotwein noch. Eine halbe Flasche.
Dann kannst du mir ja gleich eins mal per E-Mail rüberschicken. Ich möchte aber ganz kurz, bevor ich in die Musikpause gehe, ich habe übrigens heute einen Musikwunsch. Und zwar hatte eine sentimentale halbe Stunde heute. Ich bin mit dem Auto rumgefahren. Ich hatte Sendung und heute Morgen war Sendungsabnahme. Und dann danach habe ich eigentlich immer frei und fahre dann raus aus Köln wieder in Richtung Heimat. Und dann fahre ich um Köln rum und dann kühle ich mir die kleinen Dörfer an, die alle unglaublich zerschossen sind von den Amerikanern immer noch nach dem Krieg. Und dann denke ich über Sachen nach und dann ist mir aufgefallen, dass ich ganz viele Stunden in meinem Leben, und du auch, mit Menschen verbracht habe, die man nur auf Tour sieht. Also Leute, die vor allem die Bühne aufbauen, die das Tourmanagement machen. Und dass es eine ganz interessante Beziehung ist, die man zu diesen Menschen hat, weil man sie wirklich eine ganze Zeit sehr intensiv, sehr lange, sehr oft jeden Tag sieht. Und dann man aber auch ganz froh ist nach dieser langen Tourzeit, wenn man erstmal mit denen gar nichts mehr zu tun hat. Und dann irgendwann kribbelt es wieder. Man denkt, ich will jetzt wieder auf Tour gehen, jetzt kann es langsam los. Dann sieht man sie wieder und hat man wieder Spaß, irgendwie 3-4 Wochen, bis man dann wieder nichts mehr voneinander wissen möchte. Bis zum nächsten Mal. Und ich habe dann, nachdem ich letzte Woche Spinal Tap empfohlen habe, bin ich in meiner Guckliste wieder irgendwie in Tenacious D reingerutscht, die eine sehr schöne, lustige, ich glaube aus den späten 90ern, Anfang Nullerjahre Serie von Jack Black, über die auch fiktive oder nicht fiktive Fun-Rock-Band Tenacious D.
Mit seinem Partner Kyle Gass.
Es ist wirklich mega lustig, muss man schon sagen. Ist toll gemacht.
Ich habe es auch geliebt. Vor allem die allerersten Sachen noch, bevor der Film rauskam. Irgendwann war auch der Shark ein bisschen gejumpt, aber ich lieb das auch sehr.
Und ich habe auf jeden Fall dann das Lied Roadie gehört und möchte es gerne auf die Fidi und Bumsi Playlist machen, weil es eine Hommage ist an die Leute, die auf der Bühne alles dafür fein machen, dass der Künstler toll aussieht, und er hat ganz tolle Textzeilen. He's tuning the strings and stays and hides in the wings.
Gibt ein mega Video dazu mit dem Schauspieler aus Eastbound and Down.
Mega Video und ein mega Song. Deswegen kommt Roadie und liebe Grüße an alle Leute, die langsam.
Letzte Woche Spinal Tap, jetzt Roadie. Du kommst ja uns auf so einen Rocktrip, Jan.
Ganz Olli, ich bin schon in meinem Freundeskreis bin ich der rockigste Typ.
Bei mir nennen sie mich nur den Rocker.
Ich hatte mal eine Zeit, wo ich die Haare über die Ohren hatte.
Nee. Ja, in meinem Freundeskreis bin ich der Rocker. Das finde ich gut. Pack das mal rauf. Dann packe ich auch noch einen Roadie-Song rauf von Peter Maffay von der Platte Steppenwolf. Da hat er sich auch schon mal bei den Roadies bedankt. Ohne ihn lief nichts auf der Tournee und sein Name war Roadie.
Ernsthaft?
Ja, und da singt er, nahm oft Aufputschpillen, sonst hätte er es nicht geschafft. Jeden Tag on the road again.
Ich hätte ihn besser bezahlen können, aber Aufputschpillen war billiger.
Ich habe dazu ein Video gedreht, dass ich immer viele Jahre im Vorbereitung, also bevor es losging und ich auf die Bühne kam, habe ich dieses Video mal gezeigt, weil ich ja selber mal Roadie war. Und habe das so nachgedreht wie so, hast du bestimmt mal gesehen, glaube ich. Du warst ja früher öfter mal.
Ich habe das mal gesehen.
Also ich packe jetzt noch Roadie rauf und jetzt muss ich noch kurz sagen, wenn ich mal einen Musiktipp mache, der richtig gut fruchtet, ne, dann kriege ich ganz viele Mails von Leuten, die sich bedanken und sagen, ey, vielen, vielen lieben Dank, dass du diesen Platte rausgepackt hast. Arab Strap war diese Platte letzte Woche und ich bin auch immer noch so ein großer Fan. 11 Songs, so eine unfassbare Platte, dass ich das hier nochmal betonen muss. Und Fable of the Urban Fox. Also jeden Tag habe ich einen neuen Lieblingssong, auch noch auf die Fidi und Bumsi-Liste packe. Haben sich lange nicht mehr so viele Leute gemeldet. Und ich denke, wenn die auf Tour kommen, werden auf alle Fälle die Hallen voll. Ist wirklich so eine tolle Band. Ey, geil, dass die nochmal eine Platte gemacht haben nach 15 Jahren. Fable of the Urban Fox von Arab Strap. So, und jetzt machen wir eine kleine Pause.
Und gleich geht's um Hornhaut raspeln. Und ich schicke dir nochmal ein Foto, weil ich möchte auch nochmal ein Kochrezept heute droppen. Was ich diese Woche ausprobiert habe, das hat mich zurückgeholt. Wie der Restaurantkritiker in Ratatouille, als er das Ratatouille ist am Ende und wo sein ganzes Leben wie so ein Film an seinem inneren Auge vorbeiläuft, hatte ich ein Rezept diese Woche. Das ist bei mir nämlich auch passiert. Aber das gleich bei Fest und Flauschig. Heute
bleibt
am Sonntag,
am Ball.
Den 21. Februar, Januar,
März.
Pandemärz 2021. Bis gleich.
Der deutsche Kinosommer 2019 wird heiß.
Konstantin Film und Bild Plus präsentieren den Sommerblockbuster des Jahres.
Elias M. Barek, Florian David Fitz, Christian Ulm, Moritz Bleibtreu. Wotan Wilke-Möhring, Matthias Schweighöfer, Jan-Josef Liefers, Faria Dim, Lars Eidinger und natürlich, Til Schweiger. In einem Film von Florian von Sandersmark. 10 korrekte Typen. Diesen Sommer auch in deinem kleinen geilen Kino.
So war das 2019, ne?
Als man noch ins Kino gehen durfte, als man noch so eine Trailer produzieren konnte.
Das ist heute gar nicht mehr möglich. Heute ist es ja einem gar nicht mehr möglich, Trailer noch alleine am Rechner zu produzieren.
Nein, für Kinofilme, die es nicht mehr gibt oder so. Ich habe mir Greenland angeguckt mit Gerald Butler. Die Welt geht unter. Ich war genau in der Weltuntergangsstimmung. Meteoriteneinschläge und irgendwie 80% der Welt irgendwie verbrennt und wird zerstört. Und ein ausgewählter Teil darf nach Grönland in eine unterirdische Atombunkeranlage. Und dieser Weg der Herden ist für Gerald Butler, seine Frau und dem Sohn eine unfassbare Strapaze. Und der Film war so mittel. Der war komplett moralisch. Der war also alles drin, was momentan wog und also wurde so unterschwellig reingebracht. Aber ich hatte Bock auf Meteoriteneinschläge. Dann waren das aber nur sehr wenige, die in dem Film zu sehen waren.
Es ist ein ziemlich special interesting. Worauf hast du Bock? Für irgendwas Romantisches? Ich hätte heute Abend Bock auf Meteoriteneinschläge im Kino. Ja gut, gucken wir mal. Was.
Ehrlich, ja, oder ich gucke auch ab und zu Independence Day, aber nur da, wo die Außerirdischen angreifen. Oder also, weißt du, also nur die Szenen.
Du guckst dir teilweise einzelne Szenen an, auf die du Bock hast?
Na, ich gucke auch von Heat, von dem Film mit Robert De Niro und Al Pacino, die 20-minütige Schießerei vor der Bank. Die gucke ich mir immer mal wieder an. Das ist einfach so eine geile Szene.
Zu welcher Gelegenheit guckst du denn die Schießerei vor der Bank nochmal an?
Ja, ist eine Szene, die, also so Szenen, die man so geil findet. Oder bei, wie heißt er nochmal mit dem, die Szene drin bei The Devil Made Me oder wie irgendwas mit dem, wo der, so ein japanischer Film, wo dann alles, die Kamera zirkuliert im Inneren des Wagens und der Typ hinten sticht 3 Leute ab. Eine unfassbar gute Szene. Und dann will man ab und zu sich das nochmal angucken und denken, Alter, wie haben die das gemacht? Wie haben die das gemacht? Hm. Ja. Jan, ich habe ein schwieriges Thema, was ich kurz ansprechen muss, weil mich viele Leute angesprochen haben. Wir haben eben schon drüber geredet, ich war Roadie im Docks und in der Freiheit zum Beispiel, ganz lange. Zwei Läden, die zwei momentan
in Hamburg.
In Hamburg auf der Reeperbahn von 1991 bis 99 habe ich da tatsächlich Kisten geschoben, Karten gerissen und als DJ gearbeitet, viel Zeit da verbracht. Deswegen liegen genau diese beiden Läden mir wahnsinnig am Herzen. Jetzt ist es so, dass seit Anfang der Pandemie oder seit einem halben Jahr auf alle Fälle genau diese beiden Läden plakatiert wurden von der Geschäftsführung, von der Leitung wahrscheinlich der Läden, die gehören zusammen. Die eins in der großen Freiheit, eins ist im Docks. Jetzt höre ich gerade meine Stimme selber. Hast du gerade rumgespielt an irgendwas?
Ich hab nichts gemacht, nee. Vielleicht hat sich die Geschäftsleitung vom Docks und von der großen Freiheit hier eingeschaltet in den Podcast.
Das kann sein.
Jetzt wollen Sie mal genau hören, was der verlorene Sohn jetzt zu sagen hat. Jetzt bin ich mal gespannt.
Naja, und da stehen dann halt Sachen drauf wie bewaffnet euch mit KenFM, bewaffnet euch mit Wodak.com.
Also auch diese ganzen Verschwörungstheoretiker werden plakatiert auf den Fassaden vom Docks und von der großen Freiheit diesen.
Und zwar nicht nur ein Plakat, sondern die gesamten Vorderwände.
Sind die bescheuert?
Das wurde jetzt abfotografiert, nachdem lange Zeit keiner dazu gesagt hat. Irgendwas stimmt hier gerade nicht, weil warte mal ganz kurz.
Ich glaube, bei mir liegt das nicht.
Ich lege mal kurz auf. Das ist hier alles live on tape. Ich lege auf und rufe dich wieder an.
Okay.
Ach Mann, ey, jetzt geht die Technik hier nicht. Ey.
Hallo, Böhmermann.
So. Hier, Olli Schulz, hallo.
Ach so.
Naja, ich erzähl mal einfach weiter. Ja. Die Plakate sind jetzt doch ziemlich vielen Leuten aufgefallen. Da wird mit Querdenkern, auch mit rechten Leuten sympathisiert und natürlich auch Leute, die sowas unterstützen. Und das Ganze passt einfach nicht in zwei Läden und das haben jetzt ganz viele Clubs, ganz viele Konzertagenturen mitbekommen. Und tatsächlich hat sich Scorpio, glaube ich, dann im Zusammenschluss mit vielen anderen jetzt mit einem öffentlichen Brief an die Geschäftsführung gewendet. Weil jetzt sind in einem Jahr keine Konzerte und dass sich jetzt auch noch mal sich streiten muss mit Konzertveranstaltungen, also mit Clubbesitzern, die sich auf einmal solidarisieren in dieser Zeit mit Querdenkern und mit Leuten, die es einfach nicht verdient haben, dass man sich mit denen solidarisiert, das ist sehr fraglich. Man hat so ein bisschen aber auch sehr schnell hochgeschossen. Meine lieben Freunde von Audiolit, das ist ein Label in Hamburg, haben dann auch zurückgeschrieben, gleich bewaffnet euch. Das wurde dann alles sehr schnell hochgeputscht. Mhm. Was ich mir wünschen würde, und ich fand diesen Brief, der wurde von Wiesmann von Scorpion, Booker, geschrieben. Der hat früher mal bei Green Hell gearbeitet, den kenne ich glaube ich sogar noch. Der hat eine E-Mail geschrieben, also nee, E-Mail, sage ich schon, hat einen großen Schrieb gemacht, auch an die Geschäftsführung, wo einfach mal um Klärung dieser Situation gebeten wird. Ansonsten kann man keine Konzerte da mehr stattfinden lassen, weil es wirklich sehr grenzwertig ist, was da steht. Das ist im Internet ziemlich breit gerade verbreitet, ja. Was mir ganz wichtig ist, ist die Sache, dass diese beiden Clubs auch schon oft seltsame Geschäftsführer hatten. Amir hat in den 90ern Geschäftsführung gemacht. Der hat mir mal auf die Fresse gehauen, weil ihm die Musik nicht gefallen hat, die ich in der Prinzenbar aufgelegt habe. Kein Witz. Ein kleiner Aggressiver. Und ja, das war so, weil er ABBA nicht mochte. Also da haben schon immer, muss sagen, im Nachtleben vor allem haben schon immer merkwürdige Leute gearbeitet. Das ist jetzt nichts Neues. Wenn es aber um so eine Sachen geht, um so einen Schwurblerkurs, da muss man drüber reden. Was ich mir sehr wünschen würde, dass sich die Geschäftsführung dieser Läden dazu äußern würde. Es sind wirklich, ich würde jetzt auch nicht das zum großen Thema hier machen, das sind die beiden renommierten Clubs, wo so 1500 bis 2000 Leute reinpassen. Da spielen alle Bands, die auf dem Weg nach oben sind oder auf dem Weg nach unten. Das sind zwei legendäre Clubs und ich möchte noch gerne Konzerte da sehen. Und ich hoffe, dass es einfach mal nicht gleich zur Verhärtung der Fronten kommt, sondern zu einer Diskussion und dass man sich da einigt. Und auch um Einsicht. Das ist Einsicht, also dass es sowas gibt, dass Leute von ihrem hohen Ross runtersteigen und jetzt vielleicht auch merken, dass man nicht gleich alle Leute vereinbaren kann, damit das ist irgendwie, das ist alles hier irgendwie, dass wir jetzt alle einen Ken FM hören sollten oder ähnlichen Schrott. Da muss man auf alle Fälle zueinander finden. Es wäre ein Jammer um diese beiden Läden.
Ja, aber Verhärtung der Fronten beginnt doch schon, wenn man irgendwie sagt, hört Ken FM und das dann an die Fassade von irgendeinem Haus plakatiert, Alter.
Deswegen ist diese Nachricht ja auch eigentlich vor allem an diese Leute gewidmet, die das da rangeklebt haben.
Was soll denn
und
das?
Nicht an, also es ist, was soll das einfach, ganz ehrlich, was soll das in dieser Zeit, in der sowieso gesagt, jeder sich wünscht, mal wieder auf ein gutes Konzert zu gehen. Und wie gesagt, das sind wirklich traditionelle, tolle Clubs, die ich immer noch, in denen ich selber gespielt habe inzwischen und früher lange gearbeitet habe. Und ich hoffe, dass es tatsächlich zu einer Lösung kommt und dass man da vielleicht es schafft, auch in dieser Zeit, die so schwierig ist, die Leute davon zu überzeugen und dass die auch bereit sind, sich das mal anzuhören, dass das einfach nicht gut ist, dass man es auf einmal so einen Laden politisiert und so eine Scheiße daran klebt.
Ja, es ist vielleicht ein Ausdruck von Verzweiflung und von irgendwie auch ein bisschen Dummheit einfach. Ne?
Man muss auch mal sagen, viele Leute, die ich kenne und sonst was, sind gerade verzweifelt, machen Sachen oder bringen Sachen raus. Und das muss man, generell sagen viele Leute gerade scheiße, sind einfach generell erbarmungslos, haben irgendwie so ein Deutungshoheitsrecht in Moral und Anstand oder halten, denken gerade, sie haben die Weisheit gefressen, was diese Pandemie angeht. Und das ist alles sowieso sehr, sehr schwierig gerade. Und da wollte ich das einfach nur kurz sagen, dass ich da hoffe, dass ich irgendwann diesen Club wieder irgendwie von der Bühne oder vor der Bühne aussehe.
Ja, und vielleicht wechselt die Geschäftsführung ja auch irgendwann. Das ist ja bei solchen Läden tatsächlich so. Das ist wie mit guten Kneipen. Die müssen, glaube ich, alle 10 Jahre muss da einmal durchgewischt werden. Und das passiert meistens beim Geschäftsführerwechsel. So eine richtig gute Kneipe. Alle 10 Jahre wird die richtig sauber gemacht. Und der einzige Grund dafür ist, dass halt mal einer neu da reinkommt. Damit man die Bar repariert und irgendwie das Klo mal renoviert. Und dann ist wieder 10 Jahre Stillstand.
So genau. Und das ist auch wichtig zu wissen. Es sind nicht die beiden Clubs. Und auch nicht die Beatles, die früher mal gespielt haben, die jetzt an die Plakate geklebt haben, sondern irgendwelche Leute. Deswegen ist es mir auch ganz wichtig, dass diese beiden Läden, egal wer gerade Geschäftsführung macht, nicht zu sehr beschädigt werden. Das liegt mir irgendwie am Herzen.
Ja, aber interessant, wie das in der Pandemie bricht es aus den Leuten raus. Die verstärkt einfach Dinge, die sowieso schon da waren. Das ist alles wie unter so einem Brennglas. Ich habe letztens den schlauen Satz gehört, dass der größte Schaden der Pandemie wahrscheinlich der politische sein wird. Und wenn man sich mal anschaut diese Woche, wie viele Leute wieder aus der CDU-CSU-Fraktion ihr Mandat zurückgegeben haben. Man hat so das Gefühl, als jetzt so Auflösungserscheinungen ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, die Kanzlerin lässt sich auch nicht mehr so richtig blicken. Und einer nach dem anderen fällt wie so ein Kegel um und auf einmal kommen da Sachen raus, die teilweise 5, 6 Jahre herliegen. Irgendwelche aserbaidschanischen Finanzierungsverbindungen, wo man sich denkt, warum kommt denn das jetzt 6 Jahre später raus? Finde ich total interessant und ich glaube, das ist auch so Zeichen der Pandemie, da bricht einfach viel zusammen und auf und Dinge ordnen sich
ja, also
neu.
Die Politik hat auf alle Fälle einen großen Schaden davon genommen. Jetzt war ja auch gerade Wahlen. War das wo hat nochmal die SPD so einen fürchterlichen? War das in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg?
Die SPD, weiß ich gar nicht. Die Rheinland-Pfalz hat sie die Ministerpräsidentin weitergestellt und in Baden-Württemberg ist sie, glaube ich, einfach so, irrelevant. Aber war sie vorher auch eigentlich schon?
War sie vorher eigentlich auch schon, ja.
Ja, spannend.
Trotzdem habe ich mir das angeguckt und dachte, Wahnsinn, was aus dieser Partei. Jedes Mal, weil ich nun mal aus so einer SPD-Familie komme, schockt einen das dann immer noch. Und man sieht aber auch generell momentan, dass jetzt nach einem Jahr, vor einem Jahr war Jens Spahn noch im amerikanischen Fernsehen, hat erzählt, wie geil Deutschland die Pandemie gerade meistert. Weißt ja, du noch? Vor einem Jahr. Und hat dann noch irgendwie mit schlechtem Englisch irgendwie weltmännisch erklärt, yeah, we're in Germany, we have everything under control und so.
Ja, und heute denkst du so, bei Jens Spahn, wenn wir jetzt die Sendung am Freitag aufzeichnen, ob der am Sonntag noch Bundesgesundheitsminister ist, man weiß es nicht. Obwohl, ja. Wahrscheinlich denken sie jetzt auch pragmatisch, ah nee, komm jetzt, wir haben noch ein halbes Jahr, ey komm Jens, jetzt zieh nochmal durch bis September, das lohnt sich auch noch nicht mehr, den ganzen Scheiße, die Obi-Kisten zu packen und dann nochmal neuen Typen ranzulassen. Ich glaube, es ist schon ziemlich, ganz interessant, wie so eine Regierung endet. Ich habe in meinem Leben eigentlich nur so richtig das Ende von der Kohl-Regierung mitbekommen. Da waren alle so abgefuckt 1998, keiner hatte mehr Bock auf den, dass der erstbeste Halotri, der vorbeigelaufen ist, in Klammern Gerhard Schröder, dann gewählt wurde, der es einigermaßen auf die Kette bekommen hat. Das Ende von Gerhard Schröders Kanzlerschaft war ja eher so ein bisschen unglücklich.
Allerdings.
Was um diese komische Elefantenrunde, wo er, nee, sie haben auf gar keinen Fall gewonnen, Frau Merkel.
Mit drei Weizenbier im Schädel. Da hat er schon roten Kopf oder eine Viagra drin gehabt. Eins von beiden, weil er dann nachts noch irgendwie nochmal ins Artemis wollte, weil er sich schon, da war schon irgendwie alles aufbereitet für ihn.
Genau, aber auf alle Fälle. Das Ende dieser Kanzlerschaft von Angela Merkel, was wir jetzt ja gerade miterleben, ist so ein bisschen wie so eine Mischung, entweder so ein Fade-Out oder so ein polnischen. Eigentlich hat sie einen polnischen gemacht, schon vor einem Jahr.
Absolut. Jetzt gerade wirkt es wirklich so, als wenn sie so ganz langsam schon, ich bin schon in Hamburg in meiner Bude.
ich hab mir schon eine Küche ausgesucht, hier im Musterhaus, Küchenfachgeschäft. Und ich glaube, wir kommen selten noch ins Kanzleramt rein. Ich mache nur ein bisschen Ablage. Und ansonsten ist ja bis September ist hier Segelfluch.
Wenn das alles doch bloß nicht so tragisch wäre und nicht wirklich auch mit Menschenleben verbunden wäre und tatsächlich, wenn diese dritte Welle kommt und das alles so ist, dass auch Leute um die 50, also ganz ehrlich, auch meine Generation und
noch
so.
Noch nicht, Olli, jetzt tu mal nicht so, als
wäre es. Ich habe Angst, ganz ehrlich, soll ich mal was sagen? Hä? Ich habe da wirklich Schiss vor. Ich habe immer, wenn ich mich eine Erkältung erwischt, dann ist meine Bronchien vom jahrelangen Rauchen und so immer so vollgeschleimt. Ich habe da richtig Schiss vor. Ich habe mich auch wirklich zurückgehalten. Ich muss auch noch was zur Hausboot-Doku heute kurz erzählen, weil ich ein paar Fragen bekommen habe.
Ich habe keinen Jingle. Soll ich einen Jingle abspielen?
Ich dachte, du machst das, würdest es nicht machen. Aber lass uns kurz nochmal über was anderes reden.
Nicht, aber nicht über Corona und über schleimige Lunge. Ich mach den Jingle. Na, komm, gut. Falsch. Scheiße. Nochmal jetzt. Ganz aufgeregt. Letztes Mal habe ich den Jingle gespielt und wir haben nicht über das Hausboot geredet, ist mir aufgefallen.
Wir haben sich einige beschwert.
Jetzt.
Ei, Kapitän Oliver, ei, Kapitän Ahoi.
Lass mich ganz kurz die Leute mit ins Boot holen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oliver Schulz hat zusammen mit dem, ja, was ist sein Beruf? Man weiß nicht. Hans Wurst in allen YouTube-Kanälen. Finn Kliman ein Hausboot gekauft. Das alte Hausboot von Gunter Gabriel. Das Ganze wurde mit großem Aufwand.
Das weiß keiner von unseren Hörern. Gut, dass du es nochmal erzählst.
Ja, aber wir sind ein Mainstream-Podcast. Ich möchte die Leute mal mitnehmen, in den Armen hier mitnehmen. Die sollen mal mit reinkommen in die Geschichte. Das Ganze kann man sich bei einem großen Streaming-Anbieter angucken. Ich sag mal so, es lief nicht immer konfliktfrei. Und man hat hinterher den Eindruck, ich habe jetzt nichts Neues über dich gelernt, über Finn auch nicht, aber man hat den Eindruck gehabt, dass es zwischendrin mal sehr brenzlig kurz davor war, dass das Hausboot einfach gesprengt worden wäre.
Ja,
dass
die das habe ich aber auch hier in der Sendung gesagt. Also ich bin zwei, dreimal wirklich aus diesem Projekt ausgestiegen.
Und ich kenne dann hinter den Kulissen, das sind dann so Sachen, die man in der Doku sieht, wo man denkt, ah, das ist doch, ist das jetzt echt oder nicht? Es ist alles ziemlich echt und ich habe auch quasi das, wenn die Kameras aus sind, es waren schon Momente, wo ich gedacht habe, dass hier zum einen finanziell demnächst mal was passieren muss, dass man irgendwie euch dir finanziell helfen muss. Ich wurde angepumpt, um einen größeren.
Ja, nicht wirklich.
Du hast sondiert, ob ich bereit wäre, risikobereit wäre, da für so eine Schweißerarbeit mal.
Ja, ob du eine Stahlwand spendest.
Und das ist auch, wird auch wie so eine Parkbank. Da wird auch dein Name, ist die Böhmi-Stahlwand.
Das ist die Böhmi-Wand. Du kriegst ein eigenes Schlafzimmer.
Ich hab dann immer.
Nee, also das ist alles sehr, sehr ehrlich. Und ich muss auch sagen, das ist mir lieber, als wenn wir da irgendwas gefaked hätten. Was man aber sagen muss, es war Corona-Zeit. Und es wurde sehr wenig mitgefilmt im letzten Jahr. Und die Doku ist hart zusammengeschnitten, was die Zeitabläufe und was auch gewisse Sachen angeht. Und das ist vielleicht das, was so ein bisschen mich ein bisschen ärgert, dass man so gewisse Stationen nicht mitbekommt, wie es überhaupt dazu kam. Es gab natürlich nicht nur eine SMS zwischen Finn und mir, wo ich halt ein Maul geschrieben hat, sondern diese SMSen und dieses ganze Ding summierte sich über Wochen, wo es nur noch um Geld ging. Und ich habe das ganz ehrlich auch zugegeben. Ich wollte 20.000 Euro dieses Boot reinstecken, dann wollten wir es renovieren. renovieren und 4 Wochen später darin irgendwie Musik machen und irgendwie ein geiles Hausboot haben. Und das, dieses ganze Ding ist ja eine Lawine gewesen, die da losgetreten wurde. Und wir alle waren irgendwann nur noch genervt. Und das ist auch das Bittere für mich, sage ich auch ganz ehrlich. Es gab keinen Punkt, an dem man sich mal richtig freuen konnte, weil dann war diese scheiß Corona-Nummer und wir durften mit 15 Leuten auf dem Boot und da haben sich einige gefragt, wie konnte das denn sein? Das kann ich ganz gut erzählen. 15 Leute durften auf dieses Boot rauf, das hatten wir angemeldet. Die Leute, die da waren, haben fast isoliert die ganze Zeit auf dem Boot gearbeitet. Es waren kaum Gäste da, sondern fast nur die da gearbeitet haben. 15 Leute und ich hatte total Schiss vor diesem einen Tag, aber wir mussten engen Abschluss finden und da haben wir uns aber auch nicht illegal verhalten, sondern es war vor der zweiten Welle und wir haben genau die Anzahl an Menschen darauf gebracht,
haben Leute gesagt, durften. Haben Leute gesagt, dass ihr euch nicht an irgendwelche Regeln gehalten habt?
Ja, oder? Dass man keine Masken sieht und ähnliches. Und dazu muss man sagen, wir haben Max da auf der Werft eingeschlagen, der durfte nicht mal seine Familie mehr sehen über ein Jahr. Und dann noch eine Sache, die mir auch am Herzen liegt. Wir hätten gerne noch mehr Frauen in dieser Doku gehabt, aber wir haben keine Frauen gefunden, die Stahlwände schweißen konnten. Wir hatten nur einen kurzen Zeitraum. Und was keiner sagt, und das hat mich am meisten geärgert an so Kritiken, dass es eine Regisseurin war, die das gemacht hat, Regina. Das war eine Frau, die diese ganze Doku geschnitten hat und aufgenommen hat, die Kontrolle über dieses ganze Ding hat. Und das wurde in so einer Kritik, die momentan so Vogue und modern ist, wo man sagt, das ist so ein Männerding, gerne vergessen. Das hat nicht einer erwähnt in keiner Kritik. Außerdem wurde die ganze Innenausstattung von Vivien gemacht, auch von einer Frau. Und es ist nun mal leider in dem Job auch immer noch so, wie in vielen Bereichen, dass man nicht so schnell eine weibliche Person findet. Wir hätten alles getan, um das noch mehr auszugleichen.
Und ich war ja mal einmal da zweimal auf dem Schiff, und muss man mal sagen, allein wenn man da unten reinkommt, das ist, es ist letztlich genauso wie so ein übergroßer Lego-Technik-Bausatz. Es ist natürlich auch eine totale Männeridee. Es ist einfach ein Jungstraum, natürlich ist das so.
Es ist ein Jungstraum und es ist an der Werft, da arbeiten auch zum größten Teil. Es ist auch immer noch so, wenn ich da eine Frau in so Schlosserkleidung sehe, gucke ich hin, denke so, krass, die arbeitet auch hier, weil es in meinem Kopf auch noch so abgespeichert ist. Ich finde es geil, wenn sich das ändert und ich finde es auch cool, wenn das irgendwie ist. Aber es gibt nun mal auch Bereiche, wo das einfach noch nicht der Fall ist oder vielleicht auch nie der Fall sein wird. Deswegen kann ich das auch nicht wirklich als Kritik annehmen, auch wenn das momentan sich immer gut anhört, wenn man sagt, ich kann nichts dafür, dass wir zwei weiße Cis-Dudes sind und so. Also ein Quatsch, das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Mir ist nur wichtig, das kurz zu sagen und wichtig ist auch zu sagen, dass wir hier niemanden abgezogen haben oder jemand hier umsonst arbeiten musste. Wir haben bitter viel Geld an Leute bezahlt, die da gearbeitet haben und mussten das auch, die es auch gerechtfertigt verdient haben. Und
ich finde es auf jeden Fall, ich finde es super sympathisch, dass es eigentlich keinen Businessplan gibt. Das ist einfach wirklich totaler
Quatsch. Es gab gar keinen Plan. Diese ganze Doku ist ein großer Unfall, den man sich angucken kann. Und ich habe versucht, wenigstens noch ein bisschen irgendwie gute Miene zu dem Spiel zu machen. Es war natürlich, ich bin da eine Sache reingeraten, von der ich nicht gedacht hatte und die ich auch nie wollte. Ich wollte nämlich nie so groß industriell mäßig mit so viel. Und dann war jedes Mal der Punkt, wo ich so dachte, willst du jetzt aufhören? Ist doch scheiße. Jetzt hast du schon irgendwie 50.000 reingeschmissen. Jetzt hast du schon 80.000 reingeschmissen. Jetzt hast du schon 120.000 Euro reingeschmissen. Und dann ist auch der Punkt, wo du aus Trotz das weitermachst und dann wirklich denkst, scheiß doch drauf. Dann ist das Geld halt vielleicht auch weg. Vielleicht kommt auch ein Idiot und sprengt das Boot. Also es ist ja, kann ja alles Mögliche passieren.
Ich frage mich, wie das weitergeht mit dir und Finn, weil ich, also in der Doku sind gewisse Spannungen spürbar und ich kann mir bei dir gut vorstellen, dass wirklich eines Tages das Boot wirklich, dass Finn zum Anliegeplatz kommt, das Boot ist einfach weg. Und
nee, ich glaube nicht. Also Finn und ich haben uns oft so gestritten, aber auch immer auf eine Art und Weise, die auch immer von Herzen kam. Es war nie so, auch wenn das da so drastisch klingt, ich schätze den immer noch sehr. Mit seinen ganzen anderen Projekten, da kann ich nicht mithalten, da will ich auch gar nicht. Man ist auf alle Fälle in so eine Geschwindigkeit hereingeraten oder auch in einen Prozess. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es natürlich nicht gemacht, gebe ich ganz ehrlich zu. Jetzt bin ich wahnsinnig glücklich drüber, ein schönes Hausboot zu haben und da auch schon, habt schon drauf übernachtet. Und es ist einfach ein wahnsinniger Leidensweg gewesen, das ganze Ding. Netflix hat uns das auch nicht bezahlt, ne? Das war übrigens, das muss ich auch mal sagen, wir haben uns getroffen mit Jennifer von Netflix. Bei unserem allerersten Gespräch saßen Finn und ich da wie die Dödel, sind nach Berlin gefahren, saßen da im Büro und sie guckt uns beide an. Der erste Satz war, das Hausboot zahlen wir euch nicht, das ist schon mal klar.
Das
war der erste Satz, den sie gesagt hat, somit. Ja, ich finde es ein paar Sachen schade. Einer meiner engsten Kollegen, Kevin, hat irgendwie ein halbes Jahr auf dem Boot mitgearbeitet. Der wurde im Schnitt fast komplett rausgenommen. Und so ein paar Sachen sind dann halt nun mal so, wie sie sind. Und wie gesagt, das eine dürft ihr nicht vergessen. Diese ganze Doku hat ganz viele Zeitlöcher, weil ganz oft war das Team nicht da, wenn wir auch mal da waren. Oder nur das Team war da. Und ich bin auch mal nicht hingefahren, als Corona war, weil ich irgendwie Schiss hatte davor, irgendwie mich in die Bahn zu setzen. Und so haben wir versucht, das so gut wie möglich, und da ganz großen Respekt an Regierung, Regina, wie die das alles zusammengepackt hat, wie das geschnitten wurde und erzählt ist, ist das so entstanden. Und ich finde, dafür ist das eine sehr respektable, unterhaltsame Doku ohne großen Plan.
Und so ist das nun mal. Es gibt Leute, die stellen sich auf die Bühne und die wissen, dass wenn sie auf der Bühne stehen, dass sie dann auf der Bühne stehen. Das ist halt leider auch der Job. Ich weiß noch genau, 100 Mal schon erzählt, die Talkshow, die ich früher moderiert habe, bevor wir sie moderiert haben, habe ich das 3 Jahre und habe ich irgendwann gemerkt, okay, du bist auf der Bühne, du hast Dinge nicht in der Hand. Du machst das jetzt hier oder du machst das eben nicht. Und wenn du das machst, dann exponierst du dich mit allem, was du hast und dann gehst du das Risiko ein, dass sich die Erzählung über das, was du machst, nicht mehr in deiner Hand befindet. Das ist aber Teil des Jobs und das ist natürlich oft unangenehm und oft blöd. Ich finde, du musst dich 0,0 rechtfertigen. Das ist, ihr habt es gemacht. Das ist wirklich.
Nee, aber weil so viele Leute gerade geschrieben haben, ist mir wichtig, ein bisschen darüber zu erzählen auch. Von der ganzen Geschichte. Und mit Max kann ich auch noch sagen, der hat wirklich da, der größten Fehler, den ich mir, der auch gar nicht so thematisiert wird, warum ich sauer auf Max war. Max ist ein unfassbar guter Arbeiter, aber wir haben ihm teilweise auch den Job mitgegeben, dass er die Geldverhandlung machen sollte. Und Max ist nun mal jemanden, der arbeitet unfassbar gut und hat das manchmal nicht gut genug gemacht, dachte ich dann so. Aber das war gar nicht seine Aufgabe. Das hätte ich machen müssen. Weißt du was? Wenigstens das hätte ich machen müssen. Und da ärgere ich mich manchmal, dass ich dann sauer war auf jemanden, wo ich eigentlich hätte wenigstens das machen. Also manchmal habe ich es ja auch gemacht, so ist es nicht. Aber das ganze Ding hat einen Prozess, war einer Geschwindigkeit, einem Prozess und einem Dynamik, dass ich da manchmal auch überrollt wurde. Auf alle Fälle ist es, wie gesagt, ein schönes Hausboot. Und ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwann mal auf die Seite dashausboot.de geht. Da kriegt ihr alle Infos. Jetzt komme ich das Letzte, was ich noch zu erzählen habe. Viele Fragen, kann ich denn da wirklich mal rauf? Kann man denn da irgendwie meinen Geburtstag feiern oder eine Hochzeit? Ja, wenn diese Pandemie-Scheiße vorbei ist, dann könnt ihr das wirklich machen.
Sag mal, ich würde jetzt am Wochenende wie man bei Instagram wieder kennengelernt, die würde ich gerne beeindrucken, die oder
das
den.
Das kannst du,
Wenn
man eins kann mit dem Hausboot, dann kann man Leute beeindrucken. Wir haben eine Minibar, die aus dem Boden fährt, der Fernseher fährt aus der Wand.
Und wenn der Fernseher wieder runter in die Wand fährt und in den Boden, geht er dann ins Wasser rein oder bleibt das im Hausboot?
Wenn
die Minibar aus dem Boden fährt oder und dann wieder runterfährt, verschwindet die, ist die quasi durch den Boden.
Gekühlt im Wasser. Die ist dann im Wasser,
Minibar. Deswegen hat das so lange gedauert. Und dieses Scheiße-Problem in der Bild habt ihr auch gelöst.
Das haben wir auch. Inzwischen riecht das ganze Boot nach Scheiße. Das ist nicht nur hinten in der Bild. Das haben wir tatsächlich hingekriegt. Also abgesehen davon ist es wirklich ein Traumboot. Ich bin jetzt Besitzer eines Hausbootes, was auch wirklich Wahnsinn ist. Wer hätte das gedacht? Hätte man sich alles neu kaufen können, hätte man nicht diese gute Story gehabt.
Ja.
Soll ich den Jingle mach ihn nochmal an. Das war es auch jetzt eigentlich.
Mit
meiner Hausbootgeschichte.
Aber es war nicht das letzte Mal, dass du uns davon erzählst. Oder vielleicht passiert noch was.
Bestimmt passiert noch was.
Ja, ich habe eine Nachricht bekommen von Philipp Gries. Das ist der Macher der Dokumentation, wo wir gerade bei Schiffen sind. Expedition Arktis, ein Jahr, ein Schiff im Eis. Hast du die schon gesehen?
Habe ich mir angeguckt.
Ist das nicht eine unfassbare Dokumentation?
Mega.
Ich habe mich inzwischen ein bisschen informiert, wie mit unglaublichem Aufwand diese Dokumentation entstanden ist. Da sind nämlich wirklich, ich glaube, 3 oder 4 oder sogar 5 Kamerateams auch ein Jahr mit gewesen, teilweise eingeschlossen im Eis mit auf dem Schiff, die das dokumentiert haben. Ein wirklich beeindruckender Film, der leider in erbärmlicher Qualität in der ARD-Mediathek zu finden ist. Wir haben sogar Leute geschrieben, dass sie das irgendwie Expedition Arktis, das ist aber in der Kategorie Erlebnis Erde. Ich weiß nicht, was mit der ARD-Mediathek los ist. Auf jeden Fall nicht so richtig viel. Es ist wirklich schlimmer, als irgendwie sich in der Pyramide von Gizeh zu verlaufen.
Ich habe gedacht, mein WLAN ist so schwach und deswegen ist der Streaming so schlecht, weißt du? Aber es war wirklich...
Ich glaube, da hat irgendwie
keine High-End
WDR-Intendant Tom Buro noch irgendwie steht auf dem Gartenschlauch, da werden die Daten nicht durchgelassen. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Film. Expedition Arktis. Liebe Grüße an den Regisseur nach Potsdam. Er hat mir eine Mail geschrieben und hat mir sogar einen Link dabei geschrieben, wo man irgendwie auf dem Server von der Firma dann landet und den Film in sehr guter Qualität gucken kann. Das ist ein Film, den man auch in mittelmäßiger Qualität ganz gut gucken kann. Aber was ich wirklich...
Ich habe es nämlich gerade nochmal nachgeguckt. www.dashausboot in einem Wort.de, da kriegt ihr alle Infos.
Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch in die Arktis fahren mit dem Hausboot für einen längeren Trip.
dann könnt ihr auch das für ein gutes Geld, ne, für 600.000-700.000 Euro, könnt ihr das in die Arktis ziehen, auf alle Fälle. Aber wirklich eine mega Doku gewesen.
Ja, eine ganz tolle Doku. Und ich frage mich, normalerweise interessiert mich so technische Sachen nicht so richtig, aber ich frage mich, wie das sein kann, dass du bei Netflix in 4K seit Jahren in einer unfassbaren Auflösung auf riesen Fernsehen geile Sachen gucken kannst. Und in der ARD ist es wirklich alles in 640 Pixeln. Das kann doch nicht sein.
Ich habe gehört, 60% des Internets oder der Internet hier Streamingstärke wird von Netflix irgendwie belegt, dass die einen unfassbar riesigen Verbrauch haben und deswegen auch eine große, also
ja, aber da, da gibt's mal eine richtig gute Doku in der ARD, die nicht bei Netflix läuft und dann ist die in so einer schlechten Qualität, finde ich irgendwie uncool. Aber wirklich toll.
Ganz kurz mal NDR-Dokus, unendlich viele gute, liefern wahnsinnig. Es gibt so eine Doku, die ich heute Abend sehen will über jemand, der, die habe ich den Trailer nur gesehen, aus Syrien nach Deutschland, der einen Film gedreht hat, der glaube ich auch beim NDR arbeitet und sagt, warum man nach Deutschland kommen ist, damit die Menschen das verstehen, warum man aus seinem Land flüchten muss. Und die klingt schon so gut und der Trailer, ich weiß den Namen leider nicht, werde ich in der nächsten Sendung nachholen.
Ja, aber wenn du eine Mediathek hast, wo du nichts findest und wo du nicht das Gefühl hast, dass du da irgendwie als Zuschauer an die Hand genommen wirst und dir, dass dir mal geile Sachen gezeigt wird, das ist doch kacke, das ist doch bescheuert. Also wenn du vor allem überall für 9,95 € geilere Software bekommst.
Ist schade, kann man nichts machen. Wollen wir denn noch was machen? Und zwar die großen 5 heute?
Ja, ich würde dir ganz kurz nochmal von meinem Kochexperiment.
Oh nein, weißt du was, die großen 5, die können wir nächste Woche auch mal machen. Wir können auch mal die Leute mal ein bisschen,
ja.
Oder?
Ich würde nämlich gerne jetzt noch mit einer kleinen Kochgeschichte aus der Sendung rausgehen. Ich habe nämlich diese Woche einen sentimentalen Anflug. Wie ich ja öfter schon mal erzählt habe, komme ich aus einer Familie, die eine leicht kleine Völkerwanderung hinter sich hat, die nämlich aus dem Gebiet des aus Polen einfach von nach Deutschland gekommen ist, irgendwann in den 70er Jahren. Und das bringt mit sich, dass so gewisse kulinarische Dinge sich auch mit der Familie von Polen nach Deutschland eingebürgert haben. Und immer wenn es bei uns eine große Familienfeier gab.
Nicht sagen, wie das Gericht heißt, du hast mir ein Foto geschickt.
Es ist eine große Familienfeier, eine große Familie, es gibt oft Familienfeiern. Und immer wenn es die gab und das bei meinen Großeltern war, da gab es dieses Gericht. Und der Geschmack hat sich bei mir eingebrannt, seit ich ein kleines Kind war. Das gab es wirklich immer. Und es gab auch verschiedene philosophische Diskussionen um dieses Gericht, nämlich Zubereitung mit Kümmel, mit wie viel Wacholderbeeren, mit einem wie großen Anteil von bestimmten Zutaten, wie viel Lorbeerblättern. Da teilweise Schlägereien im Familienkreis nach dem 7. Slivovitz gingen meistens um das Rezept dieses Gerichts. Und ich habe das wirklich 15 Jahre nicht mehr gegessen und habe es jetzt im Anflug eines sentimentalen Anflugs, habe ich es gemacht und muss wirklich sagen, es schmeckt unfassbar lecker. Und es ist, hat mich sofort wie den Food-Kritiker bei Ratatouille in meine Kindheit zurückkatapultiert. Und das finde ich total faszinierend, dass das Essen kann. Dass Essen einen so wirklich zurückholen kann in, weißt du, was es ist? Ich habe das Bild geschickt.
Absolut. Du hast mir ein Foto geschickt und ich versuche gerade zu analysieren. Es ist eine Pfanne. Die Pfanne ist gefüllt.
Nein, keine Pfanne. Das sieht nur so aus. Es ist die perspektivische Verzerrung. Es handelt sich um einen Bräter, einen ovalen Bräter.
Ach, das ist ein Bräter.
Ein richtig großes, das ist keine Pfanne. Richtig großer Bräter. Das ist, eine Handbreit.
Da ist Spitzkohl drin, richtig?
Nein, das ist Weißkohl.
Weißkohl, okay. Da ist Weißkohl drin und dann ist auch noch so kleine Streifen, das muss irgendwas anderes sein.
Es ist auch Kohl, es ist Sauerkraut.
Sauerkraut? Dann sind da auch Böhnchen mit drin,
Nein.
Okay, Fleisch, ist da Fleisch mit drin?
Es ist ganz viel Fleisch, es ist 1 Kilo Schweinefleisch drin. Bester Schweinebraten, ein bisschen Bauchspeck ist auch mit drin.
Aber das ist zerkocht, das Fleisch?
Das ist insgesamt, glaube ich, 7 Stunden gekocht. Und dann noch einen Tag stehen gelassen und am nächsten Tag gegessen.
Also ist das eine Fleischkohlpfanne?
Es ist das polnische Nationalgericht, das heißt Bigos und das ist wirklich unglaublich lecker. Ich habe es wirklich ganz lange nicht gegessen. Das ist eine Mischung.
Bigos?
Ja.
Kenne ich.
Woher kennst du das?
Habe ich schon mal gegessen, doch, gibt's öfter mal an der Raste. Wirklich? Ernsthaft, gibt's immer noch, umso näher du nach Polen kommst, gibt's das irgendwo mal. Natürlich.
Das ist wirklich, also was für Deutschland, ein typisch deutsches Gericht, was für uns Spaghetti Bolognese ist, ist für die Menschen in Polen Bigos, das Nationalgericht.
Hätte ich jetzt auch gerade mega Bock drauf. Sind da nicht mit drin, ne?
Nee, da sind nicht Kartoffeln drin, das ist wirklich, ganz kurz fürs Rezept, Olli, damit du es dir vorstellen kannst. Es ist einfach Kohl gekocht und da kommt ein Glas Sauerkraut rein, das Ganze wird weich gekocht, wird gemischt mit angebratenem Schweinefleisch, auch 1 Kilo, 1 Kilo Kohl, 1 Kilo Schweinefleisch, und dann wird es abgeschmeckt mit Wacholderbeeren. Jetzt ganz wichtig, und da, als ich das gekocht habe, ist mir wirklich die Wacholderbeer-Diskussion wieder eingefallen und die Kümmel-Diskussion. Es gibt die Fraktion, die sagt, Kümmel und Wacholderbeeren und Lorbeerblätter. Und es gibt welche, die sagen, Kümmel, bitte nicht, nee, Kümmel, nicht.
Ja.
Und ich komme aus einer Kümmel-Wacholderbeer-Familie. Ich weiß aber, dass der Riss eigentlich komplett durch die Familie ging. Die einen mochten Wacholderbeeren, die einen Kümmel und Wacholderbeeren und einige gar nichts von beiden. Und dann wurde es rausgepult. Dann auf jeden Fall alles gekocht mit Salz, Pfeffer, mit schön Chili und Paprika. Deswegen ist es auch so rot. Das ist ein scharfes Gericht, scharf. Und das ist wirklich echt lecker. Es ist eine.
Die Schärfe kommt vom Chili und vom Pfeffer.
Vom Chili, vom Pfeffer und vom bisschen Cayenne-Pfeffer habe ich da reingemacht. Und das schmeckte wirklich unfassbar lecker. Und eben 6 Wacholderbeeren und so ordentlich zwei Esslöffel Kümmel, die damit reingekocht werden. Und am besten schmeckt es an Tag 2 oder 3.
Das ist ja meistens so bei solchen Gerichten.
Und das Geile ist, dass die ganze Wohnung stinkt nach so einem richtig fetten Kohlschiss. Tagelang.
Das ist aber ganz gut, weil erst riecht es durch den Bräter so und übertüncht den anderen Geruch, der aus dem WC kommt.
ja, genau. Ist aber besser bekömmlich als Grünkohl. Da hatte ich dieses Jahr auch schon einige olfaktorische.
Einige sind, jetzt bald beginnt die Spargelzeit. Ich habe schon die ersten Nachrichten bekommen vom Spargelpreis. Es dauert nicht mehr lange, aber jetzt kauft man noch keinen Spargel, oder?
Nee, noch nicht. Ja noch. Du hast die ersten Nachrichten vom Spargelpreis bekommen?
Ja, irgendjemand hat mir schon Fotos geschickt vom Spargel.
Ich bin ja, also ganz Leute, ganz ehrlich, es hat geschneit in Berlin jetzt vorgestern.
Ja, gestern hat es nochmal geschneit.
Da könnt ihr jetzt keinen Spargel kaufen, das ist nicht euer Ernst.
Ja, ich weiß auch nicht. Das sind dann auch irgendwie. Nee,
weißt du, spürt man ja auch. Wenn ich merke, wann Spargelzeit ist, wenn meine Nase wieder läuft, weil draußen die Pollen rumfliegen, dann weiß ich, wenn ich nichts mehr schmecke, ist Spargelzeit.
Dann ist es wieder soweit. Ja. Dann ist Spargelzeit.
Und jetzt ist es Zeit, Fest und Flauschig mal ein kleines bisschen zur Seite zu legen. Wir wollen die Batterien eurer Bluetooth-Box schonen. Das Rezept für Bigos verrate ich nicht. Eines Tages geht mein großer Traum in Erfüllung und ich werde eine Kochsendung moderieren zusammen mit Johann Lafer. Die heißt Böhmi brutzelt. Und wir kochen nur Sachen, die...
Aber im Regional, also im kleineren...
Im Regionalbereich wird das gekocht. Ja. Wirklich nur Fun-Cooking. Ich mache Frikadellen mit Erbsen und Wurzeln aus der Dose und eine leckere Soße.
Und machst du das denn als seriöser Koch oder mit so einem
Nein, Gags, es ist nicht Sportkoch. Ich will diesen ganzen Wettbewerb raus haben. Ich will auch mit Enim von den Mike Klockies und irgendwie Jürgen Milzki von Big Brother nicht irgendwelche Kuchen backen oder irgendwie...
Aber Enim von den Mike Klockies ist schon so lange jetzt irgendwie in der Kochszene. Ich finde, die hat sich... Also, die ist für mich Mrs. Backen.
Mrs. Backen!
Backen 2021!
Backen 2021! Nee, ich will kochen, wirklich Volkskochen. Die Volksküche. Der überambitionierte, leicht größenwahnsinnige Privatkoch, der denkt, er möchte das jetzt in der Sendung ausbreiten. Kann in Wirklichkeit aber auch nur 3 Gerichte, aber den will man scheitern sehen. Am besten immer mit einem Gast, der auch nicht kochen kann. Und gemeinsam isst man dann die Gerichte des anderen und versucht einen Gesichtsausdruck zu machen, der sagt, ja... Schmeckt mega geil.
Ist gut.
Nichts Großes. Aber ich möchte das gerne mal ausbreiten, weil ich glaube, sehr viele Leute haben wieder angefangen zu kochen in der Pandemie. Und sehr viele Leute haben am Anfang sehr schlecht gekocht. Und ich will auch nicht diese Instagram-Küche mit irgendwelchen Broten, wo man dann irgendwie Muster reinschneidet oder Trüffel sich über die Nudeln hobelt oder irgendwie schon so GoPros in der Küche installiert hat für ein neues Video. Nee.
Wir müssen mal Katrin Bauerfein anrufen, wie weit die mit ihren Sauerteig-Ergebnissen ist. Ja, die hat doch vor einem Jahr angefangen.
Aber Katrin würde ich auf jeden Fall, mit der würde ich das zusammen machen, weil ich weiß auch, dass da eine gesunde Mischung aus Leistungssport, aber auch Breitensport muss das sein. Kochen ist Breitensport. Ich will da nicht.
Ich sag Katrin Bescheid.
Ich habe auch Katrins Telefon und muss nicht Katrin, du bist doch nicht mein Manager.
Ach so, aber letztes Mal hattet ihr auch darüber geredet, dass du dich lange nicht mehr gemeldet hast und da war es hier im großen
Thema. Ja, dann kannst du ja mal wieder, dann meld du dich erstmal bei Katrin, sag, Jan hat Bock zu reden und dann müssen wir uns erstmal eben, wir müssen es eh mal aussprechen, Katrin und ich.
Wir müssen uns alle mal aussprechen.
Ich bin letztens am alten Studio von Harald Schmidt vorbeigefahren, wo jetzt übrigens die Obi-Internetzentrale drin ist. Aus sentimentalen Gründen. Und da habe ich viel Zeit verbracht mit Katrin zusammen vor dem Studio, habe ich auf der Treppe gesessen und mir beide über den Kopf geschüttelt und gedacht, oh Mann, ist das Showgeschäft, von dem alle erzählen? Das habe ich mir aber irgendwie anders vorgestellt. Und diesen Treppenabsatz, das gibt alles immer noch, da würde ich mich mit Katrin dann hinsetzen und dann besprechen wir die Kochsendung. Dann macht sie
Wartet
Sauerteig.
Ab, wenn die Pandemie vorbei ist, dann geht es wieder richtig ab. Dann ist das Leben wieder am Toben. Dann gibt es wieder Konzerte, dann gibt es wieder voll gefüllte Bars mit warst Leuten, die auf ihr Handy gucken.
Warst du jemals bei Harald Schmidt im Studio?
Nein.
Nee, ne? Nein. Aber ganz viele Leute, die in Köln im Medienbereich arbeiten, waren da früher mal als Fans in dir hingefahren. Und wenn du da jetzt reinguckst, da wo früher das Studio war, ist heute einfach so ein Großraumbüro, wo irgendwelche Obi-Mitarbeiter die Internetseite für Obi machen. Ist komplett weg.
Ist weg.
Genau wie damals das Kapitol, wo Stefan Raab TV Total aufgenommen hat am Kölner Ring.
Ja, da war ich oft.
Wirklich?
Stefan Raab war ich bestimmt 3, 4, 5 Mal.
Im Publikum, ernsthaft?
Nee, als Gast in der Sendung.
Aber das war ja in Mühlheim. Früher war
das. Ach so, in Mühlheim war das doch. So
früher war der im Kapitol am Ring. Das war ein altes Kino und das gibt's auch nicht mehr. Jetzt ein Möbelgeschäft. Die Festival, aber weiß keiner mehr.
Das sind die neue, das sind hier so richtig alte Insider nochmal, TV-Stories. Wir sagen jetzt tschüss, warte mal ganz kurz, Jan, ich wollte noch hier.
Jetzt habe ich die.
Ach, Leute, ich sag das hier ja immer wieder in dem Podcast, wie nice ich Goethe finde.
Und wie stabil wir Schiller finden. Das war fest und flauschig für heute.
Ja, bis nächste Woche, bis Mittwoch. Wir hören uns wieder dann bei Boomer Cringe. Falls das noch nicht Boomer Cringe genug war, mehr Boomer Cringe am Mittwoch. Bis dann.
Genau, die intensive Ausgabe. Macht's gut, tschüss.